Wir sind verwandt. Ich komme erstmal auf den Videoclip zurück, den wir eben hatten von dieser netten Familie, dieser schrecklich netten Familie, dieser schrecklichen Familie. Loriot ist für mich einer der besten Kommunikationspsychologen überhaupt. Es wird ja kein böses Wort dort gesprochen. Es werden lauter Nettigkeiten ausgetauscht, aber jeder spürt diese Spannung, die untergründig herrscht in dieser Szene. Hier stimmt was nicht. Also man muss im Grunde genommen sagen, hier stimmt gar nichts. Wer solche Verwandtschaft hat, der braucht keine Feinde mehr. Genau wie Annette Lucia gesungen hat, nicht, wir sind verwandt mit dem Messer in der Hand. Ich vermute mal, zumindest in abgeschwächter Form, ist das eine merkwürdige Erfahrung, die jeder von uns schon mal gemacht hat. Diejenigen, die uns am nächsten sind, sind oft auch die, die uns am meisten Nerven kosten. Und auch die sind, die uns am nächsten kommen und uns dann an die Substanz gehen. Und uns wahrscheinlich auch am meisten verletzen können. Da, wo Beziehungen besonders eng sind, da zieht und zerrt es oft. Da geht es um Befindlichkeiten, um missglückten Interessenausgleich, um das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein, um alte Verletzungen, die in Momenten und Situationen aufbrechen, wo man sich das nie hätte träumen lassen. Verletzungen manchmal, wo dann mancher irgendwann auch das Fazit für sich zieht. Bin ich denn doof? Ich lasse überhaupt nie mehr jemand an mich ran. Dann werde ich auch nicht ständig enttäuscht. Heute schauen wir uns eine schrecklich nette Familie an, die sich bei näherem Hinschauen als kriminelle Vereinigung entpuppt. Die Bibel ist ja entgegen manchem Vorurteil viel sparsamer darin, Heiligenscheine zu verurteilen, zu verteilen, als manch weltliche Organisation, die vorschnell neue Heilsbringer kürt oder in obskuren Preisverleihungen Leute nach oben spült, wo man sagte, naja, ob das so dahin gehört. Ein Beispiel in der Bibel, was wir heute uns angucken, zeigt, dass eigentlich in der Bibel in der Regel nur Gott derjenige ist, der heilig genannt wird, der sogar auf den krummen Wegen seiner allzu oft schrulligen menschlichen Akteure dann trotzdem ziemlich straight seine Heilsgeschichte entfaltet und schreibt. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte von Josef, die ja sogar den großen Thomas Mann dazu inspiriert hat, das literarisch noch einmal quasi neu aufzudröseln. Josef ist einer der Söhne Jakobs, des Stammvaters Israel, hatten wir auch schon hier in Predigten, das war ja so ein Schlingel, nicht? Und seine Söhne, die stehen ihm in nichts nach und man findet in dieser schrecklich netten Familie Nettes, aber auch Schreckliches. Hören wir mal rein ins erste Buch der Bibel, in die Genesis, Kapitel 37. Da heißt es, Josef war 17 Jahre alt und hütete mit seinen Brüdern die Schafe. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Man müsste sagen Nebenfrauen. Und er hinterbrachte ihrem Vater ihre üble Nachrede. Israel aber, das ist der andere Name für Jakob, hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, also den er zuletzt bekommen hat. Und er machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Wörtlich heißt es da, konnten ihm kein Wort zum Frieden sagen. Und Josef hatte einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. Da wurden sie ihm noch mehr Feind, denn er sprach zu ihnen, hört doch, was ich geträumt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Felde und meine Garbe richtete sich auf und blieb stehen. Aber eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seiner Worte willen. Und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und die 11 Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm, Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen denn ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder ereiferten sich über ihn, aber sein Vater behielt diese Worte. Tja, die Geschichte beginnt ein bisschen wie die Loriot-Szene eben im Zugabteil. Alle hier haben irgendwie eine Macke. Manche sind vielleicht ein bisschen liebenswürdiger als andere. Die Brüder stänkern, Josef petzt. Vater liebt ihn ganz besonders, weil er seiner kürzlich verstorbenen Lieblingsfrau entstammt. Offiziell gibt es so etwas ja wie Lieblingskinder überhaupt nicht, faktisch aber schon. Und in dieser Geschichte ist es so evident wie nur irgendwas. Es wird nicht mal der Versuch gemacht, es zu verschleiern. Jakob kauft dem Sohnemann erstmal so eine Art antiken Porsche, könnte man sagen, damit auch alle anderen wissen, wo der Hammer hängt, wenn die sich morgens auf ihre rostigen Fahrräder quälen, um ihr Elend zu meditieren, nicht? Der Porsche ist hier so ein Ehrenkleid, kann man sagen. Ein Kleid, das Königswürde symbolisiert und allen anderen Söhnen klar macht, ihr seid abgemeldet. Rein rechtlich sowieso, sie entstammten den Nebenfrauen, kriegt nichts zu erben, nur Josef. Und es wird ihnen dann darüber hinaus im Grunde genommen gesagt, ihr seid nur das Stoffwechselprodukt meiner Nebenfrauen. Ja. Nicht? Und als ob das nicht reichen würde, jetzt wird es ganz kurios, installiert er auch noch ganz verrückte Strukturen in seinem Familienunternehmen. Das muss man sich mal geben, er lässt Josef als abhängig Beschäftigten bei seinen Geschwistern arbeiten. Weil landwirtschaftliche Betriebe, könnte man sagen, Viehzucht und so. Wie schräg ist das denn nach allem Vorhergesagten? Und nun kommt der nicht etwa im Blaumann, sondern quasi im übertragenen Sinne im Armani-Nadelstreifen zur Arbeit. Ich will nicht wissen, wie den Brüdern dann die Gesichtszüge entgleist sind, als der ihnen seine unmissverständlichen Träume erzählt. Wisst ihr, mir kam direkt eine Analogie. Von meinem inneren Auge sehe ich da den jungen Günther Netzer. Ja, das war auch so ein Typ, der 70er Jahre Mönchengladbach, bodenständige Gegend, der kommt dann morgens mit seinem roten Ferrari angefahren, wehendes Haar und so weiter. Alle anderen schwitzen auf dem Trainingsplatz, der Günther geht erstmal Autogramme schreiben, nicht? Kreischende Fans überall, dann geht er in sein Büro, macht ein bisschen Merchandising und so, ne? Und und Pokalfinale, genau, gegen Köln leider, das muss ich leider zugeben, hat er sich noch selbst eingewechselt. Wozu braucht man einen Trainer, nicht? Macht man selbst, nicht? Und er ist der Auserwählte. Nicht? Und dass dann da Stimmung in der Bude ist und seine Brüder, ich rede jetzt wieder von Josef, einen Mordsbrast auf ihn haben, nicht? Das kann man verstehen. Dass ein Vater dazu fähig ist, solche vergifteten Strukturen dann auch zusätzlich zu schaffen, das ist mir persönlich ehrlich gesagt völlig unbegreiflich. Das ist ja schon am Arbeitsplatz schlimm, wenn sowas passiert, aber in der Familie, um Gottes Willen. Tja, nun ist das allerdings nur die halbe Miete der Geschichte. Sie hat nämlich eine Tiefendimension. Diese Erzählung sieht unter der Oberfläche von menschlichen Befindlichkeiten, so Charakterschwächen, korrupten Strukturen, sieht sie das planvolle Wirken Gottes. Und die Pointe dabei, Gott kommt zum Ziel. Egal, ob Menschen mitziehen oder ob sie sich sträuben, am Ende Widerstand vielleicht gegen Gottes Plan, aber es kommt dann doch anders. Und wie wird das hier sichtbar? In den Träumen des Josef wird die Erwählung, die der Vater durch sein Ehrenkleid bekundet, gewissermaßen von höherer Stelle bestätigt. Es wird zwar noch eine ganze Weile dauern, bis Josef die damit verbundene Schule Gottes durchlaufen hat, um dann auch wirklich in seinem Sinne zu handeln. Aber schon jetzt wird dem Leser signalisiert, der Hass der Brüder, der richtet sich nicht allein gegen den exzentrischen Josef und diese Ungleichbehandlung durch den Vater. Sie richtet sich im Grunde genommen gegen die Erwählung Gottes. Und ist ein sperriges Wort, nicht Erwählung. Mancher kann damit abstrakt so nichts anfangen. Ich schlage mal vor, das so zu betrachten. Es gibt ja Menschen, die haben so ein Gewinnergehen. Nicht? Denen scheint so alles zu gelingen. Ständig sind sie scheinbar vom Glück geküsst. Nie bleibt an ihnen auch nur ein Fünkchen Dreck haften, wenn man sie bewirft. Und diejenigen, die dann nicht ihrerseits in der Lage sind, die sozusagen das, all das Gute, ich sag mal, die Gnade Gottes in ihrem Leben zu erkennen, die nehmen an sowas unter Umständen Ärgernis. Und manche so stark, dass sie am Leben selbst bitter werden und denen Steine in den Weg legen, denen es nach ihrem Dafürhalten einfach ein bisschen zu gut geht. Nicht, das realisiert sich dann allgemein so als Neidkultur, ist ja ein Thema bei uns in Deutschland auch, wo man dem anderen das Schwarze unter dem Fingernagel nicht gönnt. Und in geistlichen Zusammenhängen würde ich aus meiner eigenen Erfahrung sogar so weit gehen zu sagen, je substanzieller ein geistlich motiviertes Unternehmen ist, umso größer der Widerstand. Habe ich immer wieder erlebt. Und das zeigt dann auch der Fortgang der Geschichte. Die Brüder sind als Viehhirten in einem ziemlich gefährlichen Gebiet unterwegs. Der Vater schickt Josef besorgt los, um sie zurückzuholen. Der macht sich den Auftrag auch wirklich zu eigen. Also der hat Solidarität mit seinen Brüdern. Seine Geschwister, die sind ihm nicht egal. Er sucht mit der Sorge seines Vaters überall. Und dann heißt es weiter, als sie ihn nun sahen von ferne, ehe er zu nahe zu ihnen kam, machten sie einen Plan, dass sie ihn töteten. Und sprachen untereinander, seht, der Träumer kommt daher. So kommt nun, lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen, und sehen, was mit seinen Träumen werde. Und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen, so wird man sehen, was seine Träume sind, also was sie wert sind. Als das Ruben hörte, wollte er ihn aus ihren Händen erretten. Ruben ist der Älteste. Lasst uns ihn nicht töten. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergießt nicht Blut, sondern werft ihn in die Grube hier in der Wüste und legt die Hand nicht an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und seinem Vater wiederbringen. Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm seinen Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte, und nahmen ihn und warfen ihn in die Grube. Die Grube war leer und kein Wasser darin, also hat er Schwein gehabt. Und sie setzten sich nieder, um zu essen. Indessen hoben sie ihre Augen auf und sahen eine Karawane von Ismaelitern kommen, von Gilead mit ihren Kamelen. Die trugen kostbares Harz, Balsam und Myrrhe und zogen hinab nach Ägypten. Da war so eine Handelsstraße. Und da sprach Juda zu seinen Brüdern, auch einer von den Brüdern, was hilft's uns, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, lasst uns ihn den Ismaelitern verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Und sie gehorchten ihm. Als aber die midianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus der Grube und verkauften ihn um 20 Silberstücke den Ismaelitern. Die brachten ihn nach Ägypten. So, jetzt werden die Beweggründe der Brüder offenbar. Lasst uns sehen, was aus seinen Träumen werde. Lasst uns sehen, ob diese unverschämte Glückssträhne, ob die anhält. Lasst uns sehen, ob wir uns an diesem Leben, was für uns nicht das bereithält, was wir eigentlich verdient haben, ob wir uns da nicht rächen können. Und hier bricht sich dann rasende Wutbahn, die der Text auf Gottes für die Brüder wahnsinnig beunruhigenden Plan bezieht, sodass sie schließlich den unfassbaren Gegenplan aushecken, Hand an den Halbwüchsigen zu legen, und diese Unheilspläne überbieten sich förmlich. Also man sieht das im Text so stark hartoartig, lasst uns, also ein Plan nach dem anderen. Dabei agiert Ruben als der Erstgeborene, der hatte Gewicht in der ganzen Familie, der reagiert und agiert auf eine interessante Weise ambivalent. Der große Bruder verspürt schon dieses Verantwortungsbewusstsein des Erstgeborenen, sieht, dass da großes Unrecht im Anmarsch ist. Er besitzt dann aber nicht den Mut, ganz für seine Überzeugung einzutreten. Stattdessen agiert er politisch, um Zeit zu gewinnen. Er laviert. Seine Halbherzigkeit beraubt ihn der Möglichkeit, in seinem Bruder Juda einen Überzeugungsgenossen zu finden, der ja ganz ähnlich denkt wie er. Aber wenn man nicht drüber spricht, weiß man es dann auch nicht. Und das ist ja leider oft so. Man merkt in so einer Gruppenentscheidung, dass die Diskussion in eine Richtung geht, die man gar nicht gut findet. Und man hält den Mund, weil man sich auf verlorenem Posten wähnt. Bringt ja eh nichts, wenn ich jetzt was sage. Also mir geht das oft so. Juda wäre an seiner Seite gewesen. Wer weiß, was in unseren eingefahrenen Familienrunden passieren würde, wenn ich den Mut fasse, mich an einer Stelle zu Wort zu melden, wo ich mich gewöhnlich wegducke. Was wäre, wenn ich in diesem Moment aufstehen würde und das mit ganzer Überzeugung sagen würde, was ich für richtig halte? Wer nicht bekennt, bleibt allein. Das ist die Lektion aus diesem Abschnitt. Ruhm steht nicht auf. Das klare Wort bleibt aus. Die Situation bleibt ja zwielichtig gewissermaßen. Und wenn man Dinge nicht klar anspricht, klären sie sich nicht. Es ist wie bei der ersten Schöpfung, könnte man sagen. Ohne das schöpferische Wort bleibt die Welt dunkel und ungestalt. Tohu wabohu nennt die Bibel das. Konkret, es wird an die niederen Instinkte appelliert. Jetzt ist der jüngere Bruder Juda nämlich an der Reihe, der sagt, Leute, töten bringt doch nichts, lass uns den Kerl lieber verkaufen. Und dann beschwört er auch noch den Aberglauben, so ein Brudermord, der rächt sich. Nicht das Blut schreit dann zum Himmel. Und schließlich verkaufen sie den Bruder zum Schnäppchenpreis von 20 Silberlingen an eine Händlerkarawane, die gerade auf dem Weg nach Ägypten ist. Der übliche Sklavenpreis wäre 30 Silberlinge, nicht? Wir erinnern uns, Jesus, Judas, ne, das waren 30. Das ist der übliche Sklavenpreis. Ja, so eine schrecklich nette Familie, nicht? Was die mit Josef anstellen, entehrt, verkauft, zur Schnäppchenware degradiert, Freiheit, Heimat verloren, aus dem Gedächtnis der Lebenden getilgt. Schlimmer geht nimmer. Wer solche Familienangehörigen hat, braucht keine Feinde mehr. Nach menschlichem Ermessen muss man sagen, das war's. Feierabend. Gottes Erwählungsplan kann nicht funktionieren. Das Kapitel ist auch fast zu Ende, aber jetzt der Schluss. Als nun Ruben wieder zur Grube kam und Josef nicht darin fand, zerriss er sein Kleid, ein Ausdruck der Verzweiflung, und kam wieder zu seinen Brüdern und sprach, der Knabe ist nicht da, wo soll ich hin? Dann nahmen sie Josefs Rock und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock ins Blut und schickten den bunten Rock hin, ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen, das haben wir hier gefunden, sieh, ob es deines Sohnes Rock sei oder nicht. Er erkannte ihn aber und sprach, es ist meines Sohnes Rock. Ein böses Tier hat ihn gefressen, zerrissen, zerrissen ist Josef. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein härenes Tuch um seine Lenden, trug Leid um seinen Sohn lange Zeit. Und alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, ihn zu trösten, aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach, ich werde mit Leid zu meinem Sohn in die Grube fahren. Und sein Vater beweinte ihn. Aber die Midianiter verkauften ihn in Ägypten an Potiphar, das des Pharaos Kämmerer und Obersten der Schlächter. Ruben erinnert mich an die Maria am leeren Grab. Er blickt hinab in die Grube und verzweifelt, denn sein halbherziger politischer Plan, der hat nicht funktioniert. Er wollte Josef retten, sein Bruder Juda ja eigentlich auch, hatte aber mit seinem Verkaufsplädoyer diese Rettung letztendlich sogar vereitelt. So kommt's dann. Was klug geplant schien, ging in die Hose. Aber so ist das mit den Gräbern und Abgründen dieser Welt. Gottes Plan bricht sich auch gegen den Willen der Menschen Bahn, gegen eine schwierige Vergangenheit, gegen eine schlimme Kindheit und so viel manches andere. Denn die leere Grube, das leere Grab sind zwar die Endstation menschlicher Pläne, aber Gott macht dennoch sein Ding und er schafft Leben, wo wir nur das Ende sehen. Josef kommt nach Ägypten, wo er erst sich selbst, dann die Ägypter und zuletzt sein eigenes Volk mit ökonomischer Weitsicht vor einer großen Hungersnot rettet. Er ist der Auserwählte, auch wenn Menschen sich alle Mühe geben, das zu vereiteln. Und ich finde, das ist insbesondere deshalb eine gute Nachricht, weil man in Familien ja auch das andere sieht, was sich in Jakobs Familie von Generation zu Generation vererbt. So wie Jakob seinen Vater betrogen hat, wird er dann selbst betrogen. Sein Vater hatte einen bevorzugten Sohn, er auch. Und wie Jakob seinerzeit seinen Bruder Esau zur Seite gedrängt hat, das war die Kiste mit dem Linsengericht, Da drängen nun seine Kinder den Lieblingssohn zur Seite und schalten ihn aus. Und da lautet doch die Botschaft, ja, wir erhalten unweigerlich eine Prägung durch unsere Familie, die Ursprungsfamilie und auch die gegenwärtige. Und hoffentlich machen wir da viele wertvolle Erfahrungen im Sinne Churchills, der ja gesagt hat, es besteht kein Zweifel darin, dass die größten Tugenden rund um die Familie und das Zuhause geschaffen, gestärkt und aufrechterhalten werden. Das ist eine Verheißung, nicht? Aber es gibt eben auch diese andere Erfahrung, die Josef machen musste. Da ist es beim Blick in den Abgrund wichtig, dass wir uns das vergegenwärtigen. Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Für ihn ist selbst das Grab oder die Grube nicht das Ende, sondern der Anfang zu einem neuen Leben. Das ist jetzt mal ein bisschen Osterbotschaft mitten im Oktober. Ist aber trotzdem wahr, auch im Oktober. Wenn wir auf einem Weg unterwegs sind, den Gott segnet, dann werden die paar Knüppel, die uns zwischen die Beine geworfen werden, werden uns trotzdem nicht aufhalten können. Das finde ich wunderbar. Und auch nicht die Messer der schrecklich netten Familie, wenn es dann wieder heißt, wir sind verwandt mit dem Messer in der Hand. Amen.